Guten Morgen. Nachdem wir beim letzten Mal uns angeschaut hatten, wie man ja, bei der Partikelschwammoptimierung die Parameter zumindest wählt, um den Schwarm konvergieren zu lassen, wollen wir heute mal so einen kleinen Sprung machen, weg von der Optimierung zu einem anderen großen organischen System, mit dem wir tagtäglich umgehen, nämlich dem World Wide Web. Und naja, eine der Sachen, die wir da ganz häufig machen, ist ja Websuche. Und da hat sich ja unglaublich viel getan. Sie sind ja alles immer so junge Leute. Ich kann mich noch an eine Zeit vor dem World Wide Web erinnern, als dann die ersten Suchmaschinen kamen, sowas wie Alta Vista, da wurde man halt zugemüllt mit den Ergebnissen der Suche, aber die waren dann halt so, dass man seitenweise Ergebnisse hatte, aber sich dann auf Seite 3 halt dann endlich den richtigen Link raussuchen konnte, der dann relevant war für das, wonach man gefragt hatte. Heutzutage ist es halt so, dass so Maschinen halt wie der Marktführer Google da ganz anders die Sachen zurückgeben. Da gibt es ja dann die relevanten Seiten fast immer auch direkt oben. Was hat sich da getan? Und das, was sich da getan hat, das möchten wir nämlich heute mal ein bisschen untersuchen. Ich werde Ihnen einen Algorithmus vorstellen, der ganz ähnlich zu dem PageRank-Algorithmus von Google ist. Den PageRank-Algorithmus werden wir in den Übungen auch dann noch uns weiterhin anschauen. Das, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist der sogenannte HITS-Algorithmus. Der ist in mathematischer Hinsicht sogar etwas stärker als der PageRank-Algorithmus. Das, was wir natürlich machen werden, ist nicht das ganze Geraffel, was Google noch weiter drumherum macht mit irgendwie Pre-Processing und sowas. Das werde ich natürlich alles nicht vorstellen, sondern ja, es gibt halt den Kern aller dieser Suchmaschinen und diesen Kern, den möchte ich Ihnen vorstellen und auch vorstellen, also mathematisch vorstellen, warum das funktioniert. Also es geht diesmal um Websuche und insbesondere dabei um das Data Mining. Ja, und das World Wide Web, das wollen wir eben uns als, ja, auch als Beispiel eines organischen Systems ja, und jetzt auch wirklich in dieser Bedeutung des von Menschen konstruierten organischen Systems, also jetzt nicht ein organisches System aus der freien Wildbahn, also das ein Beispiel des organischen Systems. Und ja, definieren wir es mal ein bisschen, was das genau sein soll. Zumindest wenn es um unsere Websuche geht, das World Wide Web ist ein Hypertext, Korpus. Das sind also Seiten, die beschrieben sind. Wer schon mal in so eine HTML-Datei reingeguckt hat, der hat schon mal gesehen, wie so eine Seite wirklich aufgebaut ist. Da gibt es halt dann so LaTeX-ähnlich. HTML ist ja tatsächlich von den Leuten, die gut LaTeX gekonnt haben, dann auch entwickelt worden. Ist so LaTeX-mäßig, ja, HTML fängt an, HTML, ja, und dann Kopfzeile und Body-Ende und all diese Sachen. Ja, also das ist, dass man den Text, den man anzeigt, vorher auch beschreibt, was ist. Und zusätzlich, was das Schöne daran ist, sind die Links. Und die sind natürlich dann auch das, was wir zusätzlich später noch auswerten werden. Ist also ein Hypertext-Korpus, da ist auch wieder eins unserer weiteren Schlüsselwörter, das ist sehr komplex, gibt ja oft diese Bildchen, die dann das World Wide Web darstellen, die sind in dem Moment, wo man sie anzeigt, schon wieder völlig veraltet. Aber da sieht man eigentlich in Wirklichkeit gar nichts. Ne? Das sind halt irgendwie die Knoten des World Wide Webs, die dann durch die Links untereinander verbunden sind. Und das, was man sieht, ist einfach ein riesiges, wirres Netz. Also diese Komplexität ist sehr groß und eben das Ganze ist untereinander verlinkt. Und naja, wer tummelt sich in diesem Netz? Das sind User mit ganz verschiedenen und oft gegensätzlichen Zielen. Und ja, diese User in diesem Netzwerk, die erzeugen, nicht, das ist halt, jeder ist Teil des World Wide Webs und kann halt Webseiten auch dann generieren. Ja, die User eben mit diesen auch zum Teil gegensätzlichen Zielen, die erzeugen eben diesen Inhalt. Und wie machen die das? Auf sehr lokaler Ebene. Nicht lokal ist, sie machen eine Webseite und legen ihre Links. Also da. Sie editieren weder andere Webseiten, noch nehmen sie irgendwie Teile aus dem Web raus. Nicht? Das, was sie machen, ist, sie nehmen ihre Webseite und hängen die ins Netz. Nicht so. Es gibt halt die Webseite zur Partikelschwammoptimierung bei uns in der Gruppe. Und na, das ist auch etwas sehr Lokales. Und naja, wenn man halt nach Partikelschwammoptimierung in Deutschland sucht, ist das dann trotzdem etwas, was gleich ausgespuckt wird. Das haben wir aber niemandem gesagt, sondern wir haben einfach nur diese Seite mit den Links dahin gemacht und ja, wir haben einfach Links auf unsere Aufsätze, Links auf andere Webseiten da reingepackt und dadurch ist etwas entstanden, was insgesamt größeren Inhalt erzeugt hat. Sie können jetzt hier nochmal wirklich gucken, wie das mit unserer Charakterisierung von organischen Systemen auch ist, insbesondere eben auch mit dem Begriff der Emergenz. Ne? Da war ja auch alles komplex und untereinander verbunden und das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Genau das finden Sie alles hier. Ne? Also als wäre es für das World Wide Web erfunden worden. So, um in diesem großen Durcheinander von Informationen zurechtzukommen, haben sich eben Suchmaschinen als sehr nützlich erwiesen. Und wie man da drin jetzt sucht, das soll jetzt Teil unserer Vorlesung werden. Da soll es jetzt uns darum gehen, was sind überhaupt Fragen oder was gibt es für Anfragetypen? Da gibt es halt mehrere, die man charakterisieren oder identifizieren kann. Und was ist eine Autorität? Autoritäten. Also Anfragen und Autoritäten jetzt im World Wide Web. Und die Anfragetypen, die wir identifizieren, das ist die spezifische Anfrage. Und da ich das halt aus einem Aufsatz habe, ja. Beides. Also Sie stellen eine Frage und Sie können auch etwas wissenschaftlicher klingend Anfrage sagen. Also eine spezifische Anfrage und ich habe das halt aus einem Aufsatz, dem Erfindungsaufsatz von diesem Suchalgorithmus. Deswegen taucht jetzt etwas auf, was man schon länger nicht mehr gesehen hat. So eine spezifische Anfrage ist etwas von der Form Does Netscape. Support the JDK 1.1 co-designing API. So was ist eine spezifische Anfrage. Lassen Sie sich hier noch ein bisschen Platz. Ich werde gleich noch ein paar Punkte über die Diskussion dazu schreiben. Dann gibt es die thematisch breite Anfrage. Does Netscape support the JDK 1.1 Co-Designing API? Dann gibt es thematisch breite Anfragen. Das ist dann sowas wie Find Information about the Java programming language. Wieder noch ein bisschen Platz lassen. Und was natürlich auch eine sehr interessante Sorte an Anfragen ist, ist die Ähnlichkeitsanfrage. Finde ähnliche Seiten wie www.java.com. So, was sind jetzt die Probleme, die bei diesen Anfragen auftauchen können? Beispielsweise ist jetzt bei der ersten Frage, das ist jetzt etwas wirklich sehr spezifisch, bei dem sehr, sehr großen World Wide Web, die Seite finden, wo da die richtige Antwort ist, das ist schwierig. Das Problem jetzt hierbei ist also, nur ganz wenige Seiten enthalten die gesuchte Information. Bei zig Milliarden Webseiten die eine Seite zu finden, wo jetzt was steht, ob jetzt Netscape JDK 1.1 unterstützt oder nicht, ist nicht so leicht. Also das ist ein Problem, das auch irgendwie gelöst werden muss. Dann bei der thematisch breiten Anfrage, da ist das Problem ein ganz anderes. Da ist es der Überfluss an Webseiten, die das Thema behandeln. Das ist halt extrem viel, was Sie finden, wenn Sie einfach nur was über Java Programming Language da fehlt irgendwie ein G, ne? Programming Language. Da kriegen Sie ganz, ganz viel Informationen zurück. Haben Sie jetzt nach Java Programming Language gesucht? Okay. kriegen Sie ganz sicher mehrere Millionen Seiten angeboten. Gut, das ist also ein sehr großer Überfluss an Informationen. Man wird halt zugemüllt mit Informationen. Und da wünscht man sich eigentlich, dass man das aufbereitet. Also die Anfrage ist natürlich jetzt immer noch extrem allgemein, aber ich habe es jetzt nicht frisch ausprobiert, aber wenn Sie halt hier danach fragen, sollten Sie irgendwie auch das bei Google ganz oben als eine der Seiten kriegen, weil diese Seite eben auch, glaube ich, eine ganze Menge zu Java sagt, insbesondere im Wesentlichen definiert auch, was es ist. Eine weitere Schwierigkeit, nicht, was man so im ersten Moment eigentlich sich auch vorstellt, wie man es macht, so, also die erste Idee ist, ist insbesondere bei rein textbasierten Suchverfahren. Nicht? Da wird halt nur geguckt, ob halt eine Webseite irgendwie Java Programming Language enthält. Nicht? Also da wird die Seite nicht mal irgendwie besonders bewertet, ob sie jetzt was mit der Anfrage zu tun hat oder nicht. Ja, mit welchen von diesen Anfragetypen wollen wir uns jetzt hier in der Vorlesung beschäftigen? Ja, wir wollen auf diese thematische Anfrage schauen. Also das ist jetzt das, was wir uns genauer anschauen wollen. Also bei den thematischen Anfragen ist es eben dann wichtig, ja, wie man die bei den thematischen Anfragen ist es halt sehr wichtig, wie man herausfinden kann, ob eine Seite relevant ist oder nicht. Also das Herausfinden der relevanten Seiten, das ist ja das, was sehr wichtig halt ist, ne? Wenn man eben diesen Überfluss an Informationen hat, ne? Mehrere Millionen Webseiten, wie kriege ich jetzt, also mehrere hunderttausend Webseiten, die was zur Java Programming Language machen, aber wie kriegt man jetzt die Seiten, die da wirklich was zu sagen? Und ja, die relevanten Seiten, jetzt für eine Anfrage relevanten Seiten, die nennt man halt Autoritäten. Autoritäten. Okay, um die geht es jetzt, wie identifiziert man die zu einer Suchanfrage bestehenden Autoritäten in diesem großen komplexen System. Ja, und so diese Autorität einer Webseite, ne, das ist eine emergente Eigenschaft. Wenn ich jetzt eine Seite zur Partikelschwarmoptimierung ins Netz setze, dann ist die weder eine Seite mit hoher Autorität noch mit niedriger Autorität an sich. Und wenn ich da halt hinschreibe, Partikelschwarmoptimierung ist eine von den ganz vielen Heuristiken, die es so gibt zum Optimieren, und dann, wenn das alles ist, dann ist diese Seite auch keine besondere Autorität. Es gibt ziemlich viele Bücher auch über so Heuristiken. Da wird auch sehr viel Wert dann auf evolutionäre und genetische Algorithmen gelegt. Und dann gibt es halt immer noch so das Kapitel, also erst gestern habe ich wieder eins in der Hand gehabt, irgendwie so ein dicker Wälzer. Und da sind halt drei Seiten über Partikelschwarmoptimierung drin, irgendwie so ganz hinten unter der Überschrift sonstige Verfahren. Also würde man jetzt das ins Netz setzen, wäre auch diese drei Seiten nicht besonders informativ über Partikelschwarmoptimierung. Was macht jetzt eine Autorität aus? Insbesondere im großen World Wide Web. Und das ist jetzt eben durch unsere Hyperlinks etwas, was auch dann tatsächlich hinkommt in unserer Definition von Emergenz. Also diese Seite wird erst dadurch eine Autorität, dass andere Seiten auch sagen, wenn du was über Partikelschwarmoptimierung wissen willst, geh auf diese Seite. Dadurch wird etwas zu einer Autorität, und wenn es nur einer sagt, ist das nicht so gut, wie wenn halt viele Seiten sagen, wenn du nach PSO suchst, geh mal auf diese Seite. Also das ist etwas, was entsteht dadurch, dass wir jetzt wieder die große Interaktion haben. Das war ja Teil unserer Definition von Emergenz. Und wenn Sie sich erinnern, ich hatte ja diesen einführenden Teil der Vorlesung damit abgeschlossen, dass ich ein paar Forschungsfragen ja genannt hatte. Und eine dieser Forschungsfragen war, wie misst man Emergenz? Und das ist genau das, was wir jetzt hier machen werden. Diese Autorität ist eine emergente Eigenschaft. Und wie misst man das? Das ist das, was der PageRank, Sie können sich das bei Google ja auch anzeigen lassen, der PageRank ist sozusagen der Versuch, die emergente Eigenschaft von Webseiten zu messen. Und dieses Messen ist dann halt ein Verfahren, wie man auf diese Zahl kommt. So wie man halt mit einem Strommessgerät Spannung und Strom misst, so wollen wir halt irgendwie etwas angeben, wie man die emergente Eigenschaft, nämlich die Autorität einer Webseite bestimmt, die im großen World Wide Web verlinkt ist. Also, hier jetzt ist das Problem. Ja, ich hätte gerade schon von alten Suchmaschinen gesprochen. Die haben natürlich erstmal nur auf die Webseite geguckt, also auf den Hypertext dieser Webseite, und haben geguckt, ja, wenn es eine wichtige Seite ist zu Java, dann wird ganz oft das Wort Java da drin auftauchen. Also das ist diese textbasierte Suche, die dann nur auf die Seite selbst guckt und ja, solche Sachen macht, wie das gezählt wird, wie oft taucht Java auf. Ich weiß gar nicht, ist das immer noch das Logo? Früher war ja mal das Logo von Java diese Kaffeetasse, wo sich da irgendwie so eine kleine Dampfwolke von nach oben so schlängelte. Das liegt daran, dass viel Kaffee, viel guter Kaffee von der Insel Java kommt, was ja auch mal dazu geführt hat, dass die Firma Sun irgendwie gemeint hat, da gibt es ja gar keinen Markenschutz. Und dann wollte Sun halt das Wort Java geschützt haben und hat dann in den USA die Kaffeefirmen aufgefordert, das Wort Java nicht mehr zu benutzen für ihren Kaffee. Das ist eine der wenigen Sachen, wo die Gerichte in den USA dann doch gesagt haben, die Insel heißt so, der Kaffee kommt von da, dann dürfen die auch das weiter Java-Kaffee nennen. Es ist der erste Schritt, den man macht, dass man hofft, dass das, wonach man sucht, auch auf der Webseite rein textuell vorkommt, führt aber eben zu so Komplikationen, wie dass die Seite, wo die Anfrage am häufigsten drin auftaucht, nicht unbedingt die mit der höchsten Autorität sein muss. Nicht? Das heißt, eine Autorität zu sein, ist wohl kein sogenanntes endogenes Maß. Also endogenes Maß heißt, ich gucke auf die eine Seite und sage, die hat eine hohe Autorität. Ich meine, es ist ja auch oft so, dass man ja so ganz wichtig dann schreibt, dass man erst so beim ersten Lesen denkt, oh, da steht alles, was ich brauche. Und wenn man es dann mal umsetzen will, was da steht, dann merkt man, das ist einfach nur heiße Luft. Und das muss irgendwie auch ja, herausgekitzelt werden. Und insbesondere von den Seiten, die dann vielleicht kurz und knapp aber zur Sache kommt, die die Dinge darstellen, die sind dann, haben Autorität. Das muss dann irgendwie identifiziert werden und das sollte dann eben auch etwas sein, was hier diese Seite toppt, die dann irgendwie im Wesentlichen dann doch nur aus heißer Luft besteht. Also nicht, dass eine Seite da, die am häufigsten die Suchanfrage enthält, dass die dann die mit der höchsten Autorität sein muss. Ich meine, gerade in den Zeiten der textbasierten Suche war das ja dann auch so, dass man, um Traffic anzulocken, sich auch noch so Sachen eingebaut hat, um diesen Traffic anzulocken. Die Monika Rauch-Henzinger, die mal eine Zeit lang bei Google gewesen ist und mit bei der Entwicklung der Algorithmen gearbeitet hat, die hat dann auch mal, die habe ich mal auch bei einem Vortrag gehört, die haben ja dann natürlich auch Statistiken, was alles gemacht wird und die meinte dann eben zu der Zeit, die häufigste Anfrage, die Google zu bearbeiten hatte, war halt Webseiten mit Content über Pamela Anderson, man merkt, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, das war das, was Google am meisten halt beantworten sollte und das haben natürlich dann viele Leute benutzt, um auf ihrer Webseite, die, weiß ich nicht, irgendwelche Türen verkauft, na, dann auch irgendwie einfach nur das Wort Pamela Anderson oder andere populäre Wörter mit auf diese Webseite zu setzen. Nicht? Und die alten Suchmaschinen, die haben sowas dann auch gleich ausgespuckt. Ne? Also da wird nach dem einen gesucht und man kriegt das andere, weil man das vielleicht so im Kommentarfeld mit reingemacht hat oder so in Mikroschrift irgendwie auf diese Seite ganz unten draufgesetzt hat. Ja, und schon hat man Suchanfragen dahin geleitet, wo sie gar nicht hin wollten. Also das ist auch wieder etwas. Ne? Sie sehen, die Seite hat überhaupt keine Autorität zu der Suchanfrage. Trotzdem, auf diese Art und Weise wäre das eine hohe Autorität und es ist eben keine hohe Autorität. Das ist also eine der Komplikationen. Die andere Komplikation ist dann, dass die Seite mit höchster Autorität die muss nicht einmal die Suchworte enthalten. Und also, warum soll das, wonach Sie suchen, rein textuell auf der Seite mit der höchsten Autorität sein? Ne? Kommt eben darauf an, auch wie Sie fragen. Aber ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Webseite, und Sie können jetzt da jeden beliebigen Automobilhersteller nehmen. Ich sage jetzt einfach mal Audi.de. Das ist halt eine Webseite, die vermutlich zu Audi eigentlich ganz gute Informationen liefert. Und Sie wollen aber etwas wissen zu Automobilhersteller. Klingt dann halt so, das ist die Suchanfrage. Das klingt etwas hölzern und ja, kein Automobilhersteller möchte, dass der eigene Webauftritt durch hölzerne Wörter irgendwie verhunzt wird. Also ich weiß nicht, vermutlich wird man bei Audi irgendwo ganz unten nochmal, ist der größte mittelbayerische oder was auch immer Automobilhersteller der Welt. Irgendwie sowas wird dann, irgendwo auf den Seiten tief unten drinstehen, aber so auf Einstiegsseite und sowas ist eher unwahrscheinlich, dass dann solche Wörter dann da zu finden sind. Also, das soll nur ein Beispiel sein, aber die höchste Autorität muss nicht unbedingt die Suchanfrage enthalten. Das ist etwas, was auch oft genug vorkommt, nicht, dass man sich ja auch bei Google heutzutage immer ein bisschen ärgert, wenn man nach was sucht und dann kriegt man aber mehr geliefert, weil einige der Wörter, nach denen man gesucht hat, dann wird ja dann auch angezeigt, bessere Ergebnisse finden wir, wenn wir das weglassen. Dann wird halt von der Suchanfrage, die man gestellt hat, werden sogar Wörter dann rausgenommen, weil Google dann glaubt, bessere Ergebnisse zu liefern. Also das sind so Sachen, die eben hier in diesen Komplex hineinfallen. Ja, diese Komplikationen, das sind die, mit denen wir jetzt umgehen wollen. Der wichtige Begriff ist hier, dass wir nur jetzt an der Stelle da diese Textanfrage bisher, den Text der Webseite uns angeschaut haben. Was auf diese Art und Weise, wenn man einfach nur guckt, auf welchen Seiten taucht die Suchfolge auf, dass man auf diese Art und Weise ja noch etwas nicht ins Kalkül mit einbezieht, was aber da ist und was ja eigentlich sogar die große Attraktivität des World Wide Webs ausmacht, nämlich die Linkstruktur. Wenn ich nach Webseiten suche und ausschließlich den Text der Webseite in Betracht ziehe, dann lasse ich eben die Links, die was ganz Wichtiges eben darstellen, die lasse ich außen vor. Und das ist ja nicht besonders schlau, gerade diese Sachen außen vor zu lassen. Es ist natürlich die Frage, wie kann ich denn mit Links gucken, ob eine Seite eine Autorität hat oder nicht. Das ist jetzt das, was wir uns weiter anschauen. Also wir werden jetzt so da top-down wir werden jetzt bottom-up vorgehen. Erstmal gucken nach den einzelnen Wörtern und dann eben die Linkstruktur noch zusätzlich einbeziehen. Also die Linkstruktur. Die Linkstruktur, die wollen wir nämlich auch noch mit auswerten. Bei reiner Textsuche ist das nicht dabei. Was ist das Besondere daran? Ja, die Links, die sind ja in den allermeisten Fällen eben von Menschenhand gelegt worden. Sie enthält also sowas wie menschliche Bewertungen. Also man interpretiert jetzt einen gelegten Link eben auch als so eine Art Bewertung. Muss natürlich auch da wieder aufpassen, das, was wichtig ist, ist Navigationslinks. Sollten nichts beitragen. Auf so ziemlich jeder Seite der Uni Erlangen finden Sie auch dann den Link auf www.unierlangen.de. Und wenn man das jetzt sagt, das ist ein gelegter Link, der Autorität vergibt. Nicht? Dann ist die Webseite www.unierlangen.de die mit der größten Autorität für alles. Nicht? Also jede Partikelschwarmseite bei uns hat natürlich auch den Link auf diese Seite, jede Hardware-Software-Co-Design-Seite bei uns am Lehrstuhl von den technischen Leuten zeigt auf diese Seite am Lehrstuhl 4. Alle Betriebssystemseiten haben auch den Link auf die www.unierlangen.de, ist die Top-Seite für alles. Also Navigationslinks muss man irgendwie außen vor lassen. Was heutzutage auch wichtig ist, ist die Werbung. Hat auch nicht unbedingt was mit dem Inhalt der Webseite zu tun. Gerade bei Google kriegt man die Werbung so angezeigt, dass die irgendwie zu dem passt, wie man vorher rumgesurft hat, wenn man nicht alle möglichen Sachen ausschaltet. Das heißt, sie sind dann wieder auf Spiegel Online unterwegs, aber kriegen dann halt Werbung für Bücher, weil sie vorher bei Amazon gewesen sind. Und das eine hat dann mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und wenn dann halt die Suchmaschine das Ganze aufbereitet, kriegt die ganz andere Werbeseiten präsentiert, als sie, wenn sie auf der Webseite sind. Und das muss irgendwie auch mit einbezogen werden in die Bewertung der tatsächlichen Seite. So, also, was machen wir jetzt? Ja, so die erste Heuristik, die wir uns jetzt da antun können, ist, ja, wir nehmen die Seiten, wo der Suchstring auftaucht, also wir geben einfach die aus, die den Suchstring enthält und auf die am meisten gezeigt wird. Ja, wenn man es schon so formuliert mit erster Heuristik, wird sich da wohl das nicht als so praktikabel erwiesen haben. Ja, was sind da jetzt die Probleme? Einmal unsere Audi.de-Problematik. Also Automobilhersteller taucht da gar nicht auf. Also von allen Seiten, die den Suchstring enthalten, diejenige, die auf die am meisten gezeigt wird, enthält gar nicht diesen Suchstring. Also wird auch das nie als Ergebnis ausgegeben. Dann eine andere Problematik ist, dass populäre die häufig verlinkt sind, werden auf diese Art und Weise zu Autoritäten für alles. Nicht, was ich gerade gesagt hatte mit der Webseite unierlangen.de. Ja, die würde dann halt zu so einer Autorität für alles. Da hatte ich ja noch gesagt, gut, das ist jetzt irgendwie der Navigation geschuldet. Aber es gibt dann ja auch diese gesammelten Seiten, also Seiten, die Weblinks sammeln. Ja, das war ja früher mal irgendwie so das Geschäftsprinzip von Yahoo. Da wurde dann halt Yahoo als Autorität für alles dann auch gesehen. Ne? Und das ist es irgendwo nicht wirklich. Ne? Wenn ich jetzt etwas zu Java haben will, will ich nicht sagen, Yahoo ist deswegen eine Autorität, weil da 10 Links sind, wo dann jedes Mal Java Programming Language noch dabei steht. Nicht? Also, Hauptsache, die Seite ist populär, ja, die wird häufig verlinkt und deswegen ist es eine Autorität. Klingt zwar ganz nett, aber das ist es halt nicht mehr. Wir suchen halt wirklich da, wo die Informationen sind und nicht nach populären Seiten. Nicht? Also man muss zwischen informativ und populär an der Stelle dann auch natürlich unterscheiden. Und trotzdem diese zweite Sache da mit den populären Seiten, was ich gerade gesagt hatte mit dem Beispiel von Yahoo, das ist etwas, was durchaus aber den richtigen Schritt in die richtige Richtung macht für das, was wir jetzt als nächstes vorstellen werden. Jetzt geht es uns nämlich noch darum, dass wir eigentlich ein bisschen wieder das simulieren, was wir auch machen, wenn wir irgendwo hinkommen und uns nicht auskennen. Nicht? Ich weiß zwar nicht, wo es ist, aber ich weiß, wen ich fragen kann. Und das ist genau das, was wir jetzt uns anschauen wollen, nämlich dieses: Ich weiß, wen ich fragen kann. Ja, was ist das? Das ist eine Autorität für Autoritäten. Und das ist eben das, was wir jetzt in dem Algorithmus, den ich vorstellen möchte, eben mit dabei haben. Also wir haben nicht nur die Autoritäten, sondern in einem zweiten Schritt haben wir auch noch die Autoritäten für Autoritäten. Also das, was wir jetzt uns weiter anschauen wollen, ist eine Autorität für Autoritäten. Ne? Das ist, wenn man nicht weiß, wo das ist, ne? Dann geht man ins Student-Service Center und fragt danach. Das ist nicht derjenige, der die Informationen, die Sie eigentlich suchen, hat, aber der weiß, wo Sie hin müssen, wo Sie die Informationen finden, die Sie haben wollen. Nicht? Das sind dann also Autoritäten für Autoritäten. Dafür hat sich der Name Hubs ein Hub, Singular ist Hub, eingebürgert. Ein Hub ist eine Narbe, also keine Narbe, wenn man sich geschnitten hat, sondern eine Narbe. Und zwar, wenn Sie ein Rad haben, ist das das, was halt in der Mitte vom Rad ist. Eben, das ist halt auf Englisch ein Hub. Weil das sind dann die Informationen mit den Links, also in einem Rad, eine Radnabe. Den Begriff, der das gemacht hat, ist Amerikaner. Wenn man viel fliegt, weiß man auch, was ein Hub ist. Das ist egal, wohin Sie wollen in den USA. Normalerweise kommen Sie über Washington, über Chicago. Was sind noch so die großen Hubs? Also, ne, da wird man immer hingebracht, ne? Oder so dieses Transportnetz von DHL oder von American, von UPS, United Parcel Service, ne, die haben auch ihre Hubs in den Ländern, ne, also egal von wo nach wo etwas geschickt werden soll, also bei DHL ist es, glaube ich, irgendwie Köln, ne, also irgendwie alles läuft über Köln oder Dresden, ne, egal wie, von wo nach wo, es läuft halt immer über diese Hubs, ne, also das sind immer so dann diese Zentren bei, in der Fliege, in der im Transportwesen und hier bei unseren Informationen ist so ein Hub dann eine Autorität für Autoritäten. Also wie gesagt, Student Service Center ist dann sowas wie ein Hub, ne, ist eine Autorität für Autoritäten. Ne, der hat nicht die Informationen, die Sie suchen, aber der weiß, wo Sie die Informationen finden können. So, also die Autoritäten und die Hubs, das ist jetzt eben die Besonderheit, dass wir nicht nur nach den Webseiten mit hoher Autorität suchen, sondern wir suchen auch die Hubs, die Seiten mit der hohen Autorität für Autorität. Und da geht es uns jetzt darum, wie identifiziert man die? Identifiziert man die? Also die beiden. Ja, das soll es jetzt sein, was wir uns anschauen wollen. Wie identifiziert man Autoritäten und Hubs? Und noch einmal so ein Achtung. Es geht uns nicht um Clustering. Das ist auch nochmal eine Sache, da werden wir in den Übungen auch nochmal ein bisschen dann drauf schauen. Das sind auch interessante Fragestellungen, die da auftauchen. Also Clustering ist etwas anderes. Das ist die Trennung von Seiten, die zum Beispiel echte Schlüssel meinen von denen, die Kryptographie meinen. Nicht? Also, wenn Sie irgendwie wissen wollen, wo kann man in Erlangen Schlüssel nachmachen lassen, dann wollen Sie nicht gerade eine Seite bekommen, wo, ja, sichere Schlüssel kriegen Sie beim Lehrstuhl 1. Also, das ist Clustering, ne? Das ist das Trennen von den echten Schlüsseln, von der Verschlüsselung von Daten oder Fenster von Windows. Also im Deutschen kein Problem, aber im Englischen, wenn Sie einen Fensterhersteller suchen, kriegen Sie halt, ja, die neueste Windows 8 kriegen Sie bei folgenden Läden. Hilft mir jetzt nicht, wenn ich ein kaputtes Fenster habe. Also das nennt man dann Clustering, dass man die Sachen in der Hinsicht voneinander trennt. Ne, das ist nicht das, was wir machen wollen. Wir wollen nicht die Windows von den Windows trennen. Ich weiß gar nicht, ob es das noch inzwischen immer noch gibt. Auch das Wort Microsoft, ne, selbst das kann zu unterschiedlichen Sachen führen. Also auch da muss man richtig clustern. Ja, es ist ja erlaubt, dass Firmen, die nicht im gleichen Tätigkeitsumfeld unterwegs sind, dass die den gleichen Namen haben dürfen. Ne? Microsoft, winzig weich. Es gibt halt auch eine Bettenherstellerfirma in den USA, die Microsoft heißt. Also das ist auch etwas, was wirklich passt. Also die hießen schon vor Microsoft so und die sind aber in unterschiedlichen Geschäftsfeldern unterwegs. Deswegen ist das auch in den USA zulässig. Anderes berühmtes Beispiel ist ja auch Apple. Es gibt ja irgendwie Apple Records, die machen halt Musik. Und dann gibt es halt Apple, die die Computer und die iPhones bauen. Und die sind sich ja vor ein paar Jahren mal dann doch eben Musik und iPhone und so in die Quere gekommen. Aber die waren auch ganz lange sozusagen auf getrennten Geschäftsfeldern unterwegs und deswegen gab es halt auch mehrere Apples. Ne? Also das ist das, was in den Bereich des Clusterings gehört. Also wir stellen jetzt hier den HITS-Algorithmus vor. Der ist von John Kleinberg und HITS ist natürlich ein Akronym. Ja, so ein Zufall, dass das trotzdem was mit Treffen zu tun hat. Da fragt man sich immer, was war zuerst da? Erst das Akronym und dann die Bedeutung. Ja, also HITS ist dann die Hypertext Induced Topic Search. Ja, irgendwie muss der Algorithmus ja anfangen. Da hilft dann auch tatsächlich erstmal die textbasierte Suche. Müssen aber jetzt natürlich genau spezifizieren, was reinkommt. Gegeben ist also die thematisch breite Anfrage. Die gegeben ist durch einen Suchstring Sigma. So, das ist also das, was gegeben ist, Informationen über die Java-Programmiersprache zum Beispiel. Und das Ziel ist jetzt die Ausgabe von Seiten. Mit hoher Autorität. Nicht? Also das, was wir eigentlich heutzutage auch erwarten von einer guten Suchmaschine. Und ich habe halt gerade gesagt, ne, man muss irgendwie anfangen, also die textbasierte Suche ist etwas, was ganz unten drin für den Anfang benutzt wird. Aber schon das wird auch gleich dann halt weiter verarbeitet, indem man halt dann auch nach dieser textbasierten Anfrage Sachen weglässt und noch Sachen mit hinzunimmt. Also das, was wir machen, ja, wir werden jetzt erstmal eine Zeit lang sozusagen Heuristiken machen, beschreiben, die dann dazu führen, dass man so peu à peu auf eine vergleichsweise kleine Menge kommt, die viele relevante Seiten enthält, aber da ist noch nichts irgendwie drin geordnet, ne? Sondern das ist halt erstmal wie so ein Pool, wo die guten Fische auch mit drin sind und die müssen wir aber dann hinterher nochmal auch wirklich fangen. Ne? Also erstmal, wir müssen halt das große Becken kriegen, also wir haben das ganz große Becken, wo alles drin ist und aus diesem ganz großen Becken müssen wir jetzt irgendwie durch geschickte Vorarbeit dafür sorgen, dass die guten Fische dann auch in unserem ganz kleinen Becken schon mit drin sind. Noch haben wir dann aber da drin immer keine Unterscheidung gemacht zwischen den guten und den nicht verwertbaren Fischen. Und das ist dann das, was die letzte und eben auch die ganz schlaue Sache von dem John Kleinberg gewesen ist. Also jetzt so dieses Preprocessing, da könnte man auch noch von selbst drauf kommen. Das ist dann das, was die große Kunst ausgemacht hat. Insbesondere, wir werden diese Kunst dann auch wieder mathematisch greifen können. Ne? Das ist nichts, was irgendwie klappt ganz gut, freut man sich zwar auch immer drüber, aber hier kann man auch erklären, warum es gut klappt. So, das, was wir also jetzt zuerst machen, ist, wir berechnen einen Graphen Groß S Sigma. Das ist dann die Basis. Mit folgenden Eigenschaften. Ja, was ist erstmal wichtig? Ne? Das World Wide Web ist so groß, um jetzt da die Suchanfrage in vertretbarer Zeit beantworten zu können, soll die Basis relativ klein sein. Sie wollen nicht 1 Milliarde Webseiten haben, auf denen Sie dann die harte Arbeit durchführen. Das wäre einfach zu groß. Das heißt, diese Basis, die soll relativ klein sein. So, also die Basis soll relativ klein sein. Aber sie soll schon viele relevante Seiten enthalten. Da steht jetzt nur relevant. Also relevant ist nochmal was anderes als hohe Autorität. Also die Basis soll viele relevante Seiten enthalten und sie hat viele der Seiten, mit höchster Autorität. Das ist das, was wir uns jetzt anschauen, wie man an so eine Basis kommt. Und diese Basis, die wird jetzt eben tatsächlich dann textbasiert erstmal erzeugt. Wir machen erstmal etwas, das nennt man dann die Wurzel. Und die Wurzel, die wird durch textbasierte Suche erzeugt. Vielleicht auch jetzt schon so ein paar Anmerkungen. Gerade dieses Berechnen von hoher Autorität ist etwas, was man natürlich nicht nur bei der Websuche mit einbeziehen soll. Ich hatte Ihnen ja beim letzten oder vorletzten Mal ja schon gesagt, diese Geschichte, die letzten Sommer immer so kurzzeitig hochgekocht war, dass man halt über die Freundestruktur bei Facebook auf die Kreditwürdigkeit von Leuten schließen wollte. Genau solche Verfahren sind es, die da angewandt werden. Wenn man sozusagen einen faulen Kreditnehmer irgendwo hat und dann sagt, ja, dessen Freunde sind bestimmt auch so ähnliche Leute, dann kann man genau diese Algorithmen, die man hier hat, anwenden. Also wenn sich das dann aber für die Freunde nicht herausstellt, dann fallen die eben dann doch durchs Raster, weil dann sind sie vielleicht doch kreditwürdig. Aber wenn halt mehrere faule Kreditnehmer dann andere als Freund haben, dann kann sich irgendwie das nach der These dann auch sozusagen verbreiten. Das war das, was man damals halt angenommen hatte. Das HPI in Potsdam hatte ja schon den Vertrag mit der Schufa unterschrieben. Nachdem das dann hochgekocht war, hat man dann gesagt, nee, mach mal nicht. Diese Verfahren sind da und ich denke mal, die Schufa wird einfach das dann selbst programmieren und nicht als großes Projekt mit dem HPI machen. Andere Sachen sind, es ist ja auch immer ganz wichtig, dass man Wissenschaftler irgendwie rankt, heutzutage jedenfalls. Und da ist ja dann auch, dass man immer sagt, na, also, oder Aufsätze, na, ein Aufsatz ist dann wichtig, wenn er häufig zitiert wird. Und das ist aber ja immer nur dann die halbe Wahrheit. Ne? Das führt dann zu so Sachen wie H-Index, kommen wir, glaube ich, dann auch in den Übungen nochmal zu. Aber ne, H-Index ist dann auch wieder nur die halbe Wahrheit. Gute Aufsätze werden nicht nur häufig zitiert, kann auch sein, dass schlechte Aufsätze häufig zitiert werden, indem man halt sagt, wir machen es besser als, oder den Unsinn, der steht in dem Aufsatz so und so, den machen wir jetzt richtig. Also so kann man natürlich dann auch Sachen bekommen und hohe Autorität ist dann was anderes. Ne? Also ist nicht dieser Aufsatz, wo absoluter Blödsinn drinsteht, der hat halt nicht hohe Autorität. Also ja, unsere Verfahren würden sowas halt rausfiltern. Ne? Deswegen benutzt man heutzutage eben auch, um jetzt die Relevanz von Aufsätzen zu ranken, wieder solche Verfahren. Oder aber, und das machen wir in den Übungen auf jeden Fall, es gibt ja das Taschenbuch der Algorithmen, das war ja mal ein Projekt vor ein paar Jahren zum Jahr der Informatik. Da wurde jede Woche für Schulen halt ein Algorithmus vorgestellt, ne? Der Algorithmus der Woche war das dann. Und da gab es dann halt hinterher ein Buch, wo halt die Algorithmen dann nochmal vorgestellt werden. Und dann ist es halt so, dass die Algorithmen natürlich sich gegenseitig referenzieren. Also die diese Aufsätze geschrieben haben, ich habe den über paralleles Sortieren geschrieben. Also ich habe natürlich dann auch referenziert auf den Algorithmus, wo das Kapitel, wo das sequentielle Sortieren beschrieben wird. Und die sequentiellen Sortierer haben natürlich dann gesagt, wenn es richtig schnell gehen soll, sollte man es in Hardware machen. Wie man das machen kann, findet ihr dann in dem Artikel über paralleles Sortieren. Nicht? Also so wurden dann halt auch wieder Hyperlinks sozusagen gelegt. Und nicht, dann kann man eben auch wieder die Frage stellen, na, was sind jetzt die Algorithmen, die jeder kennen sollte? Und was sind die Algorithmen, die nicht so wichtig sind? Na, dann kann man auch wieder diese Verfahren anwenden. Das machen wir in den Übungen. Na, wir nehmen die Kapitel aus dem Buch. Also, ne, die kriegen Sie schon vorgegeben, die Referenzen, also die Links zwischen den Kapiteln. Und dann können Sie mal schauen, wie jetzt, und dann, wenn Sie es auch mit beiden machen, dem PageRank und dem Hits-Algorithmus, wie dann das aussieht, na, welche Algorithmen sollte man auf jeden Fall lernen und welche sind nicht so wahnsinnig wichtig. Ja, da kam halt zum Beispiel raus, also das ist ein schöner Algorithmus, na, wie man auf Deutsch Zahlen ausspricht. Nicht? Das ist halt ein bisschen merkwürdig im Deutschen, das sind eigentlich in jeder Sprache merkwürdig, na, so 25, dass man das 20 nach hinten macht und die 5 dann nach vorne, aber dann 1025, dann steht der 1000 da vorne, also dieses, wie man die Zahlen aufbaut, wenn man sie ausspricht. Wie gesagt, ganz netter Algorithmus, braucht aber keine anderen und kein anderer, das ist jetzt wirklich traurig, kein anderer zeigt auch da drauf, das heißt, dieser Algorithmus ist dann halt, wenn Sie dieses Ranking machen, eins von den Verfahren, die ganz unten gelandet sind. Und obwohl paralleles Sortieren jetzt ein sehr spezielles Verfahren ist, ist es so, dass fast alle verweisen auf das sequentielle Sortieren und dadurch hat das parallele Sortieren auch was an Wichtigkeit mitgewonnen. Deswegen taucht auch das parallele Sortieren vergleichsweise weit oben auf. Und das ist eben etwas, was das parallele Sortieren geerbt hat von dem sequentiellen Sortieren. Und das sind genau diese Effekte, die wir hier auch mit benutzen wollen. Das ist etwas, ja, nicht deswegen wichtig ist, weil da einer drauf zeigt, aber wenn dieser eine ein ganz wichtiger ist, ne, der vererbt dann etwas von seiner Wichtigkeit auch an denjenigen, der nicht im ersten Moment als gar nicht so ganz wichtig angesehen wird. So, wie man das eben, das Ganze macht, das ist jetzt Teil von dem, was wir vorstellen wollen. Wie gesagt, das Ziel, das wir jetzt erstmal haben, ist diese Basis auszurechnen und um an diese Basis zu kommen, machen wir jetzt noch mehr. Wir suchen erstmal eine sogenannte Wurzel. Ne? Also die Basis ist, wo wir hinterher, ne? Das sind die wir hinterher ausspucken wollen, also die Seiten mit der höchsten Autorität. Diese Basis wollen wir jetzt erstmal berechnen und das Berechnen der Basis starten wir mit der Berechnung der Wurzel. Also wir beginnen Das ist also die Root, deswegen das R, das ist R Sigma. Und naja, mit all den Problemen, die wir vorhin bei der textbasierten Suche natürlich schon identifiziert hatten. Also, wenn ich sage, T ist 10.000, das ist ein Parameter, den Sie wählen können. Also dieses T, das ist das, was Sie machen dürfen. Wenn Sie schnelle Maschinen haben, können Sie T und viel Speicher, was Google ja hat, können die das T natürlich auch dann gleich größer machen, als wenn Sie das auf einem 386er PC machen wollen. Also das T ist jetzt Ihr Parameter, mit dem Sie aber natürlich 1 hinkriegen. Also das ist schon eine relativ kleine Menge, wenn Sie das T klein machen. Also wenn Sie T gleich, ich will alles haben, dann ist es natürlich nicht klein, aber das ist eben nicht der Sinn und Zweck einer Berechnung dieser Wurzel. Ja, wie ist das? Viele relevante Seiten, also viele relevante. Ich habe ja nicht gesagt, relevant ist gleich schon die mit höchster Autorität. Also relevante Seiten sind da vermutlich auch mit bei, aber die Seiten mit der höchsten Autorität eher nicht. Das ist also etwas, was wir auf diese Art und Weise nicht hinkriegen. Deswegen machen wir mit dieser Sache, mit dieser Menge R Sigma, mit dieser Wurzel, nochmal ein bisschen was. Man kann aber diese Wurzel ausrechnen und mal gucken, was dann als Phänomen sich herausstellt, ist das folgende. Bei dieser Menge gibt es kaum interne Kanten, also, weil wir jetzt auf Graphen arbeiten, das sind halt die Links. Also es gibt kaum interne Links. Also in dem Kleinberg-Paper ist halt dann rausgekommen, für t gleich 200 gab es bis zu 28 interne Links. Also das ist die Zahl der Webseiten, das ist die Zahl der Links, die er tatsächlich beobachtet hat. Und wie viele sind möglich? Ja, 200 mal 199 halbe, also bei 39.800 möglichen internen Links. Also da ist vergleichsweise wenig an innerer Linkstruktur zu beobachten. Wie gesagt, das ist rein experimentell. Wenn Sie irgendwelche, also so viele könnten es auch sein, ne? Dann haben Sie eben schon doch viele interne Links, ja?
Er hat jetzt irgendwie WWW angeschaut.
Also, ja, klar.
Also da könnte man was anderes machen, wo die Linkstruktur völlig anders
ist. Ja, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Also, er hat nicht nur ein Experiment gemacht, deswegen auch hier bis zu 28. Und natürlich, als Kleinberg den Aufsatz geschrieben hat, 99 oder 2000, da mag sich auch was getan haben, aber dieses Phänomen, dass das ein dünn besetzter Graph ist, das ist bis heute geblieben. Wie gesagt, das ist jetzt auch nichts Beweisbares, sondern das ist so die Struktur des Netzes. Ja? Der ist gerichtet. Okay. Die Links, das ist ja, ich zeige auf Sie.
Okay, weil Sie gesagt haben, 200 mal 199.
Ja gut, Sie können jetzt noch mal 2 nehmen, wenn jeder auf jeden zeigt, dann hätten Sie ja noch mehr. Dann ja. Sogar das Doppelte noch mal. Gut. So. Was ist jetzt das, was man noch irgendwie machen sollte, um jetzt auch das Dritte hinzubekommen? Was heißt das? Ne? Das heißt jetzt, dass wenn 3 nicht erfüllt ist, dann heißt das, dass eine Seite mit hoher Autorität bezüglich unserer Suchanfrage nicht in R-Sigma ist. Was heißt das für sozusagen, ja, ich sage jetzt mal, die Nachbarschaftsbeziehung für diese Seite? Die Wahrscheinlichkeit, also wenn eine Seite mit hoher Autorität nicht in R-Sigma drin ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit aber doch ziemlich gut, dass eine Seite, die schon in R-Sigma drin ist, auf diese Seite mit der hohen Autorität zeigt. So, das benutzen wir jetzt, um unsere, ja, noch sind wir ja bei R-Sigma, das benutzen wir jetzt, um unsere Basis aus dem R-Sigma zu bestimmen. Also, das, was wir jetzt machen, ist, wir sagen erstmal, S-Sigma ist gleich R-Sigma. Ja, also unsere Basis soll erstmal diese auf textbasierter Suche basierende Menge von Webseiten sein. So, das, was wir jetzt machen, ist, für alle Seiten aus R-Sigma, also P wie Page, also für alle Seiten, die in unserer Menge da drin sind, wir erweitern jetzt die Menge S-Sigma und zwar erweitern wir die um die Nachbarn dieser Mengen P. Nicht? Also das ist ein großes Gamma und Plus, das ist also einfach nur die Menge der Nachbarseiten von P, das ist also die Seiten, auf die P zeigt. Also großes Gamma, das ist halt gern genommenes Symbol dafür, um die Nachbarschaftsmenge zu bezeichnen. Da wir einen gerichteten Graphen haben, Plus ist die, auf die man zeigt. Minus ist die, die auf 1 zeigen. So, das heißt, wenn jetzt hier die Seite P ist, dann die Seiten, auf die P zeigt, das ist jetzt Gamma plus von P. Die werden jetzt alle halt mitgenommen. So, jetzt suchen wir auch noch die Seiten, die Autoritäten für Autoritäten sind. Da, na, die will man jetzt auch noch irgendwie mit dabei haben und die werden jetzt auch noch mit dazu gepackt. Das könnten dann, also die Hubs, die Seiten, die Autoritäten für Autoritäten sind, die können wir auch übersehen haben. Ne? Die liegen auch außerhalb. Aber wenn die Seite P eine gute Seite ist, also eine mit hoher Autorität, was heißt das dann? Dann zeigt ein Hub, der außerhalb liegt, der zeigt dann aber in unsere Menge hinein. Nicht? Also eine Autorität für Autoritäten, die wir noch nicht in die Menge R Sigma gepackt haben, kann aber dann, wenn eine super duper Seite in unserer Menge R Sigma drin ist, dann zeigt so eine Hub-Seite, die außerhalb liegt, auf diese Seite P drauf. Das sind dann die hier. Das sind die, die auf das P zeigen. Ja, das ist jetzt in dieser Schreibweise, wie ich es gerade gesagt habe, Gamma minus. Das sind, ja, wenn das jetzt ein guter Hub ist, der außerhalb liegt, dann sage ich ganz einfach, ja, wenn das jetzt ein guter Hub ist und die Seite P ist eine mit hoher Autorität, dann zeigt er ja auch auf denen drauf. Ne? Das ist halt Student Service Center. Haben wir jetzt übersehen, als wir die Menge R Sigma aufgebaut haben. Ja, aber das Student Service Center sagt, wenn du da was wissen willst, geh zur Seite P. Deswegen nehmen wir jetzt eben auch diese Menge, also die außerhalb liegen und auf P zeigen, die packen wir jetzt auch noch mit dazu. Das können aber unter Umständen sehr, sehr viele sein. Nicht? Also die Nachbarn von einer Seite, das sind eigentlich immer wenig Seiten. Wenn Sie eine Webseite haben, die hat halt nicht 100.000 Nachbarn. Aber andersherum ist natürlich möglich. 100.000 Webseiten, die können auf eine drauf zeigen. Der Eingangsgrad kann ziemlich groß sein, während der Ausgangsgrad normalerweise klein ist. Deswegen muss man jetzt hier nochmal ein bisschen aufpassen. Man sollte nicht alle hiervon mit dazu nehmen. Und das, was man da dann macht, ist, falls die Anzahl der Nachbarn kleiner als ein, das ist wieder Ihr Parameter, so wie vorhin das T, das ist einer der Parameter, die Sie wählen können. D ist auch so ein Parameter, der jetzt wieder von Ihrem Speicher abhängt. Also falls die Anzahl der Nachbarn, also hier wäre die Anzahl der Nachbarn 3, ja, falls die Anzahl der Nachbarn kleiner als 10 ist, dann nehmen Sie alle mit dazu. Wenn nicht, müssen Sie einfach welche davon auswürfeln. Falls die Anzahl der Nachbarn kleiner ist als den, nehmen wir sie alle. Dann nehmen wir sie alle mit dazu. Andernfalls werden halt D ausgewählt. Wenn Sie 1 Million Vorgänge haben und D gleich 10 gesetzt haben, werden halt nur 10 von gewählt. Also zufällig auch ausgewählt. Und diesen Vorgang hier, den nennt man Sampling. Das ist auch ein allgemein benutztes Prinzip. Dieses Samplen. Quicksort ist auch sowas, ne? Da ist das Pivot-Element ist halt sozusagen Sample-Größe 1. Und es gibt auch Sample-Sort, da nimmt man halt nicht 1, sondern auch D viele und die teilen einen dann halt mit hoher Wahrscheinlichkeit, das sind gleich große Teilmengen auf. Nicht? Deswegen Sampling ist halt wirklich so eine ganz allgemeine Technik, die immer wieder angewandt wird, weil man sagt immer so, im Zufall, dann kriegt man so einen Mikrokosmos, der zufällige Mikrokosmos, der sieht aber schon aus wie der Makrokosmos. Nicht? Wenn man halt gut samplet, ist das, was klein rausgekommen ist, nur eine kleine Kopie des Großen. Und so ist das jetzt hier dann auch das, was man sich an der Stelle halt wünscht. So, und wieder Kleinbergs Experimente. Ich hatte vorhin schon gesagt, t gleich 200. Der hat dann d gleich 50 genommen. Hat dann dazu geführt, dass die Basismenge so zwischen 1000 bis 5000 Seiten enthielt. Also, das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her. Heute können Sie diese Zahlen größer machen und kriegen dann halt natürlich auch bessere Ergebnisse. Aber auch das ist etwas, was geht. Ne? 5000 Seiten, das ist kein großer Akt, die zu verarbeiten. Ja, das, was Kleinberg dann noch vorschlägt, das ist jetzt sozusagen nicht wichtiger Teil des Algorithmus, das macht ihn nur sozusagen noch mal ein bisschen besser, ohne dass man jetzt groß was beweist. Das sind noch mal Heuristiken. Also noch zwei Heuristiken. Wenn man halt sozusagen auf der gleichen Domain mehrere Seiten hat, da reicht es dann ganz oft aus, wenn eine davon übrig bleibt. Die anderen, also bezüglich der Domain-internen Links, die kann man dann halt weglassen. Also Navigationslinks braucht man nicht, um irgendwelche Sachen zu bekommen. Also so Autoren-Links, ne, die gehen dann irgendwie immer auf einen Autor. Und wenn da ganz viele Seiten vom gleichen Autor stammen, dann wird er auf einmal wieder zu einer Autorität, wo er das ja gar nicht dann ist. Ja, deswegen ja, dieser eine Autor, ne, dann landet man auf der Webseite des Technikers vom Lehrstuhl, der ist dann halt nicht die Autorität für die Inhalte, sondern das ist einfach nur derjenige, der dann die Vorlesung eingetragen hat oder sowas. Ne? Also solche Links, die kriegt man dann auch auf diese Art und Weise halt noch weg. So, das ist jetzt dieses Vorarbeiten. Wie sieht jetzt die Welt aus, die wir auf diese Art und Weise bekommen haben? Ja, was haben wir? Wir haben angefangen mit der Menge R Sigma. Wir haben angefangen mit der Menge R Sigma. Da sind jetzt dann Webseiten drin gewesen, mit vergleichsweise wenig vorkommenden internen Kanten. Und wir haben jetzt die Menge, unsere Basismenge S Sigma drumherum gelegt. Ja, da sind jetzt dann Seiten drauf. Das kann jetzt eben ein guter Hub sein. Ja, den haben wir jetzt durch dieses Sampling mit dazu bekommen. Wenn die Seite sehr relevant ist, dann hat sie auch mehrere Hubs. Vielleicht eben auch welche, die draußen liegen. Oder es ist halt, wir haben hier irgendwie einen Hub erwischt. Dann hat der noch einmal die Möglichkeit zu sagen, der hier, der ist sehr relevant. Und wenn der das auch noch mal sagt, ne, dann haben wir auch schon wieder, ne, dass die, wenn die gute Hubs sind, ne, dann kann das eine relevante Seite mit hoher Autorität für unsere Suchanfrage sein. Ne, also so ein Muster haben wir jetzt schon erzeugt. Und das, was wir jetzt machen müssen, das hatten wir ja vorhin schon mal angerissen, unterscheiden zwischen relevant und bloß populär. Das müssen wir hinkriegen. Und das, was der Kleinberg auch schon mal da wieder experimentell gemacht hat, ist auf S Sigma. Also die Seiten, auf die viele zeigen, ganz gut. Im Gegensatz zum Gesamtgraphen. So, also der Eingangsgrad, der macht eben ein bisschen was mit der Popularität. Auf diesem Graphen ist das aber schon, also der Gesamtgraph, da sagt der Eingangsgrad auch nichts. Ne? Die ganze Navigation, das ganze Geraffel ist damit drin. Wir müssen jetzt eben zwischen relevant und bloß populär unterscheiden. Und jetzt kommt die letzte Zeile für heute. Ja, unser Ziel ist es jetzt, Autorität berechnen. Jetzt wird wirklich gerechnet werden. Ja, beim nächsten Mal werden wir also den Seiten, die Sie da sehen, zwei Zahlen zuordnen. Nämlich, wie gut ist das Student Service Center, also das Hubgewicht. Ein Student Service Center, das keine Ahnung hat, hat ein geringes Hubgewicht. Ein Student Service Center, das immer weiß, wo Sie hin müssen, ist eben ein guter Hub und hat dann halt ein hohes Hubgewicht. Das ist dann die Autorität für Autorität. Und natürlich, wir müssen den Einzelseiten auch sagen, hier, das ist die Seite, wo die Fragen beantwortet werden. Und je niedriger oder je kleiner diese Zahl ist, umso weniger ist diese Webseite relevant. Und das, wie man das ausrechnet, das hat wieder was mit unserem ersten Aufgabenblatt zu tun, wo wir diese Diffusion gemacht hatten, das mit den Temperaturen. Das ist was ganz Ähnliches, was hier auf diesem Graphen dann auch ablaufen wird. Und warum das mathematisch auch so gut funktioniert, werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Am Freitag ist dann wieder Übung, nochmal im ZIP-Pool. Die PSO-Sache wird dann da weitergemacht. So, ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag. Bis dann.